Ich habe mir vorgenommen, mich mit dem Thema Gefühl und Politik auseinanderzusetzen. Die Auseinandersetzung damit ist eine nervenaufreibende Reise geworden und dabei habe ich viel gelernt, vieles auch, was heute nicht zur Sprache kommen kann. Starten möchte ich hier bei einem Gespräch mit Matthias Lorenz. Matthias ist Politiktheoretiker an der Universität Wien und er beschäftigt sich mit Affekt und Politik. Von ihm habe ich gelernt.
Und da zeigt sich, das ist sicherlich nicht nur ausschlaggebend für das Politische, aber das in der Sphäre des Politischen der Affekt und die Affizierung eine sehr dominante Rolle spielt und, das wäre jetzt die These, die ich daraus entwickeln würde, Politik und das Politische sich überhaupt gar nicht frei von Affekten denken lässt. Das heißt, Affekte und Affektionen haben eine ganz grundlegende Bedeutung dafür, was Politik ist. Die Idee ist, dass es keine objektive Wahrheit gibt, die irgendwie der Leidenschaft, der Mobilisierbarkeit durch Emotionen vorausgeht, sondern dass politische Ziele, politische Wünsche, politische Träume sich überhaupt erst in den politischen und affektiven Auseinandersetzungen herstellen.
Das hat jetzt natürlich Konsequenzen, wenn ich mich mit Leuten politisch organisieren will. Ein bestimmtes politisches Verständnis müsste dann überwunden werden, nämlich ein Verständnis von Politik, das lediglich objektive, feststehende Gesetze oder Interessen vollziehen will.
Also wir haben, um vielleicht ein bisschen im Strohmann zu zeigen, in Teilen des Marxismus immer wieder die Idee, dass es so ein objektives Klasseninteresse gäbe. Also dass es das objektive Interesse der Arbeiterinnen und Arbeiter sein müsste, sich die Produktionsmittel anzueignen beispielsweise. Und dann stellen diese Marxistinnen und Marxisten immer wieder erstaunt fest, das machen die ja gar nicht, die machen irgendwas anderes. Dann gibt es verschiedene Erklärungsmuster, irgendwie die große Täuschung oder man müsse jetzt nur den Leuten erklären, was ihr wirkliches Interesse ist. Also ein bisschen parteiavantgardistischer Ansatz. Und was darunter oft verloren geht, ist, dass es so etwas überhaupt gar nicht gibt in einem vorpolitischen Raum. Also dass das Interesse, was Leute verfolgen, immer überhaupt erst dann verständlich ist, wenn es im Kontext von sedimentierten politischen Handlungen und auch sedimentierten Affekten und mobilisierbaren Affekten verstanden wird. Das heißt, es gibt nicht die Idee, dass man alle einfach nur verstehen muss, wie ist die Welt eingerichtet, was sind die Strukturprinzipien, was sind die grundlegenden Gesetze der Ökonomie beispielsweise und kann dann daraus ableiten, was wäre eine richtige Handlung, sondern was die Leute je für eine richtige Handlung halten, lässt sich überhaupt erst in politischen Auseinandersetzungen bestimmen und damit auch immer erst in affektiven Auseinandersetzungen, also im Kontext von Leidenschaften beispielsweise.
Wo es jetzt aber dem Rechtspopulismus hervorragend gelingt, mit Leidenschaften zu arbeiten und Affekte zu mobilisieren, fällt es mir irgendwie schwer, mich darauf einzulassen. Sich überhaupt an Politik heranzubegeben scheint gefährlich, kann man doch die Folgen vom eigenen Handeln auch nie so richtig abschätzen. Gleichzeitig heißt Affektmobilisierung ja auch nicht zwangsweise, Leute irgendwie an ihren Gefühlen zu packen oder für reaktionäre Politik einzuspannen.
Ja, wenn ich sage, dass viele Rechte gar nicht reale Affekte haben, sondern Affekte instrumentell einsetzen, wie die Angst vor der Bedrohung von außen. Ich glaube das nicht, dass die sich tatsächlich alle fürchten. Ich glaube, dass es ein höchst instrumenteller Einsatz ist. Dann wäre jetzt irgendwie so das leichte Spiel zu sagen, ja, irgendwie progressive Affekte oder affektive Mobilisierung müssen die authentischen, die echten Affekte benutzen. Und ne, diese Idee des Authentischen wird auch wieder problematisch. Ne? Also es ist irgendwie kein einfaches Spiel und das ist eine schwierige Aushandlung zu sagen, was sind eigentlich Kriterien, die wir anwenden können. Aber ich glaube, man kann viel anwenden, wenn man sich anguckt, okay, was sind denn eigentlich die bestehenden solidarischen Praktiken? Was sind denn die bestehenden Sorgen, die Leute haben aufgrund von Klimakrise, sinkenden Lebensstandards, teuren Mieten und so weiter? Und die jetzt zum Ausgangspunkt zu machen. Also das ist ja auch etwas, das muss man ja jetzt nicht alles neu erfinden. Das findet ja in vielen progressiven Bewegungen seit jeher statt.
Wo aber kann die Reise hingehen? Dafür müssen wir uns vielleicht andere Fragen stellen.
Inwiefern wird der Möglichkeitsraum politischer Handlungen, politischer Aushandlungen erweitert? Also eine bestimmte Maßnahme sorgt die dafür, dass vielleicht mehr Leute an politischen Aushandlungsprozessen teilnehmen können oder sorgt sie dafür, dass eigentlich weniger Leute weniger Mitbestimmungsrechte haben? Inwiefern funktioniert eine Politik darauf, mehr Leute zu integrieren, mehr Leuten beispielsweise eine Staatsbürgerschaft zu geben oder wenn man sagt, man möchte sich jetzt nicht in diesen staatlichen Kategorien aufhalten, mehr Leute in ein bestimmtes politisches Projekt zu integrieren, und zwar als selbst dort handlungsmächtige Subjekte zu integrieren. Also nicht irgendwie auf dem Papier, sondern schon als Mitbestimmende zu integrieren. Und ich glaube, das ist ein guter Maßstab, inwiefern sorgt politisches Handeln dafür, dass demokratische Grundsätze, egalitäre Grundsätze ausgeweitet werden faktisch, oder inwiefern sorgt sie dafür, dass sie rückgebaut, eingeschränkt, eingehegt werden.
Soweit jetzt also erstmal zum Politikbegriff. Dann kommt aber natürlich die Frage auf, was ist eigentlich Affekt?
Ein Affekt wäre etwas, was vielleicht landläufig auch als Emotion beschrieben würde, also etwas, was uns affiziert, also was uns angeht, was uns anspricht, was etwas in uns auslöst, was uns zu etwas bewegt oder eben im Gegenteil uns passiviert und von bestimmten Handlungen vielleicht auch abhält.
Affektiv spüren wir nicht nur, was uns angeht oder wie uns etwas angeht, sondern Affekte motivieren uns auch zu handeln oder auch nicht.
Also die Theoretikerin und Aktivistin Sarah Amett hat gesagt, dass Gefühle und Affekte, also Affekte auch als Emotion, als körperliche Reaktion auf unsere Umwelt, auf unsere Gesellschaft, dass vielleicht Gefühle der Weg sind, wie wir unsere Gesellschaft wahrnehmen und wie wir uns auch in ihr verorten. Das heißt, dass wir ohne Fühlen quasi gar nicht uns selber wahrnehmen könnten und auch nicht handlungsfähig wären. Und quasi unsere Handlungen sind auch von Gefühlen motiviert und Emotionen. Das heißt, es ist so ein Kreislauf. Wir bringen unsere Gefühle, Affekte und Emotionen rein in die Gesellschaft und gleichzeitig werden wir von der Gesellschaft auch wieder affiziert, kriegen neue Impulse und Umstände und wir fühlen quasi auch die Ungerechtigkeiten, wir fühlen, wo Grenzen sind, wir fühlen, wie viel Teilhabe wir haben können. Ja, und das ist quasi ein Kreislauf.
Das sagt Tabea, die sich in den Gender Studies an der Uni mit Affekt beschäftigt. In einer politischen Praxis kann das jetzt heißen, zum Beispiel die eigene affektive Involviertheit einzubinden. Der Historiker Massimo Perinelli berichtet von einer Organisierung als Autonome.
Ich kenne auch so, kommen wir noch aus der Zeit der autonomen Bewegung, wo es ja immer auch um die Politik der ersten Person ging. Also es ging immer auch darum, im Hier und Jetzt Räume der Befreiung sozusagen zu bauen, wo nochmal ein anderes Leben, eine andere Begegnung möglich ist, wo wir selber vorkommen mit all unseren Wünschen und Ängsten und Hoffnungen und sozusagen auch unserer Wut und so weiter. Also das war jetzt eben nicht so das klassische, vielleicht auch noch ein bisschen eher klinische, marxistisch-leninistische, wo es immer nur um die Theoriedebatten ging, ob das jetzt irgendwie bei Marx so steht oder nicht, also eine kalte Analyse, sondern sehr viel auch immer um Befindlichkeiten. Wie geht es einem sozusagen, was macht das mit uns?
Ich habe mich jetzt gefragt, wie wird Gefühl eigentlich gerade politisch thematisiert? Und wie viel wird Gefühl auch im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Ereignissen besprochen? Jetzt scheint erstmal vieles Gefühlvolle unterthematisiert. Damit haben auch meine Gesprächspartner ein Unbehagen geäußert. Und dass Gefühlvolles so unterthematisiert ist, das kann auch etwas damit zu tun haben, dass es nach wie vor eine Trennung gibt von Privatem und Öffentlichem. Das ist eine idealtypische Trennung, die den weißen Cis-Mann privilegiert. Und Tabea beschreibt diesen Zusammenhang.
In unserer Gesellschaft werden Gefühle und Vernunft quasi so als Gegensätze dargestellt. Und Vernunft ist aber das Leitbild, quasi das Ideal, man soll vernünftig sein. Und fühlen soll man eher zu Hause im Privaten. Und diese Trennung, die hängt auch mit Geschlecht zusammen und die ist sehr, sehr alt und vom Patriarchat quasi geprägt. Schon Kant hat gesagt, in seiner Schrift Metaphysik der Sitten, dass Frauen durch die Abhängigkeit vom Mann selber gar nicht sprechfähig sein können und gar nicht quasi vernunftfähig sind oder fähig, genau, vernünftig zu denken und zu sprechen. Und diese Trennung geht so ein bisschen weiter. Also Gefühl, Emotion hat was mit Natur zu tun, mit Naturzustand, dem Ursprungszustand, mit dem Körper. Und das wird immer eher so als das Weibliche gesehen. Die Frau quasi hat all diese Zustände und der Mann aber, der ist darüber hinweg, also der ist fortgeschritten, der hat das überwunden, der kann quasi seinen Geist kontrollieren, der ist vernünftig und kann deswegen auch sprechen. Und wir sehen das quasi in sämtlichen öffentlichen Sphären, sowohl Politik als auch Wissenschaft, als auch genau öffentliche Diskussion. Und FeministInnen haben schon immer quasi gezeigt, dass die Abwertung von Gefühlen und Emotionen auch gleichzeitig die Abwertung von Frauen ist. Und das geht auch weiter darüber, dass es vor allen Dingen der weiße Mann ist, der eben all diesem Ideal entsprechen kann. Also der weiße Mann kann denken und ist in der Lage, rational zu sein und vernünftig zu sein, während Personen of Color, während Kinder, während Frauen und vielleicht sogar auch alte Menschen inzwischen quasi das nicht können. Und genau, wir sehen hier quasi ein patriarchales Ideal und das ist ein gewaltvolles Ideal, weil es darüber entscheidet, wer darf überhaupt sprechen im Diskurs, wer wird gehört, wessen Stimme zählt.
Jetzt wäre es natürlich irgendwie der erste Schritt, irgendwie leicht zu sagen, ja, an dieser Rationalität ist was falsch. Und das stimmt natürlich auch, an der hegemonialen Form von Rationalität ist was falsch. Aber ich glaube, wir können nicht den Schritt wagen und sagen, an die Stelle der Rationalität, an die Stelle des vernünftigen Aushandelns stellen wir jetzt die Affektivität. Also das ist keine erfolgsversprechende emanzipative Strategie meines Erachtens, sondern wir müssen uns angucken, wie sind eigentlich Affektivität und Rationalität konstitutiv aufeinander angewiesen. Also wie beispielsweise sind bestimmte Affekte dazu geeignet, uns in unserem rationalen Denken, in unserem rationalen Argumentieren zu unterstützen oder überhaupt erst zu befähigen. Und anders gesagt, wie sind auch bestimmte rationale Erkenntnisse affektiv strukturiert?
Irgendwie lebt diese Trennung heute noch fort und irgendwie ist Gefühlvolles nach wie vor auch mit dem Privaten verbunden. Um, wie Matthias vorgeschlagen hat, das Affektive auch im theoretischen Verstehen zu sehen und vielleicht auch um das Vernünftige im Politischen zu retten oder sowas, scheint es irgendwie nötig, weiter danach zu suchen. Wie wird eigentlich Gefühlvolles thematisiert oder könnte auch thematisiert werden? Hier scheint es neue Möglichkeiten zu geben, wo Menschen über ihr Erleben sprechen, über ihr Gefühl sprechen, wo Menschen gefühlvoll sprechen und darüber auch in Öffentlichkeit sprechen. Es scheint irgendwie neue Resonanzräume auch dafür zu geben. Dafür ein Beispiel.
Ist ja auch gut, dass das auch möglich ist heutzutage. Ich glaube, in den 70er Jahren war es eher nicht so möglich, aber heute ist das eben sehr stark auch möglich. Es gibt einen Resonanzraum für den Schmerz. Wenn ich zum Beispiel gucke, die dritte Generation GastarbeiterInnen, also deren Großeltern wirklich hier durch eine absolute Härte, Entrechtung, wirklich also durch einen Abgrund gehen mussten, der Ausbeutung. Und sie jetzt in der dritten, vierten Generation teilweise an den Unis sitzen, alle möglichen Rechte haben, den deutschen Pass und so, aber plötzlich mit einer Wucht sozusagen ein Unwohlsein und rassistische Verhältnisse beschreiben, in denen sie gar nicht vorkommen scheinbar, die ihre Großeltern und Eltern, die gekämpft haben für bessere Bedingungen, niemals so nicht nur benannt haben, sondern eben auch nicht gefühlt haben. Und plötzlich die dritte Generation, der viel besser geht, spricht in einer Weise den Schmerz. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur strategisch und auch nicht nur falsch oder machtvoll, sondern es ist auch, weil, und das ist gut so, dass es heute einen Resonanzraum gibt für diesen Schmerz, dass sich Leute wirklich dafür interessieren.
Jetzt gibt es noch eine Ebene, auf der irgendwie auch viel über Gefühl gesprochen wird. Irgendwie stecke ich kurz fest mit meiner Auseinandersetzung und versuche, eine komplizierte Situation zu begreifen. Irgendwie scheint es immer wieder auch Unbehagen mit einem Umgang in der Linken mit Gefühl zu geben. Und Massimo Perinelli hat im Gespräch beschrieben, wie gleichzeitig viel und wenig und irgendwie manchmal auch falsch über Gefühl, beispielsweise über Verletzlichkeit, gesprochen wird.
Ja, ich glaube, es wird ja gar nicht wenig, sondern es wird ja wahnsinnig viel. Also eigentlich wird es nur noch thematisiert, Emotionen. Aber irgendwie auf eine falsche Art und Weise, also auf eine versteckte Art und Weise. Es wird ja die ganze Zeit von Verletzlichkeit, von Trigger, von Trauma gesprochen, wie es Menschen geht, wie sie sich unsicher fühlen, unwohl fühlen in bestimmten Räumen. Das wird ja die ganze Zeit gesprochen, aber es wird nicht in der Perspektive gesprochen, sie zu überwinden und zu gucken, was braucht man eigentlich, um zusammen zu bleiben und gemeinsam sozusagen das zu bearbeiten, sondern es wird zunehmend als eine Machtressource eben gebraucht, die dann eben auf der anderen Seite, wie in so einem Umschlag, in so einem dialektischen Umschlag, eine ganz große und finde ich auch in meiner linken Geschichte kaum gekannten Härte eben umsteht, dass man das so kombiniert, eine Verletzlichkeit zu sagen, ich fühle mich unwohl und dann zu fordern, deswegen wird hier jetzt alles abgebrochen und alle sind jetzt sozusagen schuldig irgendeiner Gewalt und dann wird sich getrennt. Und das ist eine ganz komische Geschichte, wo ich das Gefühl habe, die Emotionen sind eigentlich ausgesperrt, die werden nicht thematisiert, obwohl alle die ganze Zeit über ihre Gefühle reden. Und ich glaube, das müsste sich ändern. Wir müssen tatsächlich einen Begriff von Gesellschaft wieder zurückgewinnen, wo es eben nicht mehr nur noch um die einzelnen Personen geht, nicht mehr nur noch sozusagen um das Ich da drin, sondern tatsächlich zu gucken, wie kommen wir denn zusammen, wie können wir denn gegenseitig uns in den Blick nehmen. Also irgendwie wird zu viel geredet über Emotionen und zu wenig oder auf eine falsche Art und Weise.
So ein Gefühl von Gesellschaft, das man zurückgewinnen müsste, ist in neoliberaler Tradition abhanden gekommen. Wenn Gefühle beispielsweise in sozialen Medien zur Sprache kommen, dann, so beschreibt Massimo Perinelli, bleibt es in einem Modus der Vereinzelung.
Margaret Thatcher hat das ja schon vor ein bisschen Jahren gesagt, irgendwie, es gibt keine Gesellschaft mehr, sondern alle haben nur das Gefühl, sie sind auf sich gestellt und verwechseln dann auch oft Gesellschaft, Gemeinschaft mit Community oder Solidarität. Was ich, wenn ich in Social Media 10.000 Follower habe und dann mache ich andere nieder und alle klatschen oder alle klicken, dann ist das keine Community, sondern es ist eine Bühne, auf der ich ganz alleine stehe, in Konkurrenz zu anderen. Genau, und diese Vorstellung von Gesellschaft ist uns halt so stark abhanden gekommen, dass die Leute wirklich nur noch sich selber sehen können, in so einer Ausdruck von so einer Vereinzelung, dass das soziale Band so stark zerrissen ist und eben mit Corona und der Pandemie nochmal sich das sehr stark beschleunigt hat, diese Vereinzelung. Und in diesem Gefühl Menschen rumgehen und sich ihren Schmerz äußern, aber gar nicht mehr sozusagen darüber hinwegsehen können und es dann und auch nicht sehen, wenn sie darin dann eine wahnsinnig machtvolle Position kriegen, die andere wirklich autoritär ausschließt oder wegwünscht oder tatsächlich, also in so einem Vernichtungswunsch, dass sie dann gar nicht mehr fühlen können. Und das ist ein Problem. Also es ist zu viel und zu wenig. Es ist zu viel eigene Gefühle und zu wenig die Gefühle der anderen. Also es gibt zu wenig diese Räume, wo sich mit tatsächlich mit denen begegnet wird, die eben nicht so sind wie ich und die vielleicht auch nicht die Meinung haben wie ich. Und da drin eben zu gucken, wie man miteinander aushält, wie man auch die Gefühle und die Emotionen und die Lust und das Begehren der anderen sieht und dann damit umzugehen. Das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir haben, ja.
Okay, ich springe in ein anderes Gespräch. Festgehakt habe ich mich daran, dass man irgendwie runterkommen kann von der Bühne und hinein in einen gemeinsamen Raum. Hinein in den Raum, in dem man was Gemeinsames herstellen könnte. Matthias hat nämlich in einem Gespräch gesagt, dass man über eine Logik der Differenz hinweg dazu gelangen könnte, Gemeinsamkeit herzustellen. Und zwar darüber auch einen geteilten Weltentwurf zu entwickeln.
Ich würde mich tunlichst dafür hüten, in diesen feuilletonistischen Kanon einzustimmen, der auf die irgendwie woke Identitätspolitik einschlägt, als so einem Umbrella-Term für irgendwie alles Schlechte. Ich glaube, dass auch Formen der Identitätspolitik, die Differenzen aufmachen, total wichtig sind für viele soziale Bewegungen. Also, dass es oft wichtig ist, erstmal sich selbst zu konstituieren in Differenz zu anderen. Aber ich glaube auch, dass das nicht notwendig ausschließen muss, dass man dann vielleicht in einem zweiten Schritt wieder die Form der Ähnlichkeit, der gemeinsamen Betroffenheit, die sich aber unterschiedlich äußert, ins Zentrum der politischen Praxis stellt. Also man sieht das ja auch ganz viel an Solidaritäten zwischen verschiedenen sozialen Bewegungen, zwischen verschiedenen politischen Minderheiten oder so, dass die sich aufeinander beziehen, dass irgendwie die Betroffenen von Antisemitismus sich beziehen auf die Kämpfe von Betroffenen von Rassismus, weil sie erkennen, es gibt darin etwas Ähnliches, was nicht die totale Gleichheit ist, was nicht beispielsweise die Gleichsetzung von Antisemitismus und Rassismus ist, aber es gibt dort irgendwie einen geteilten Erfahrungshorizont oder eine Ähnlichkeit in der Erfahrung, die man zum Ausgangspunkt von gemeinsamem Handeln machen kann. Und dementsprechend halte ich es für sehr wichtig, sich diese nicht allein auf die Logik der Differenz zu beziehen, sondern auf die Möglichkeit, und das ist eine Möglichkeit, die wesentlich affektiv hergestellt wird, auf die Möglichkeit, sich irgendwie als ähnlich, als jemand zu erkennen, der mit anderen etwas gemeinsam hat und auf der Grundlage politisch handlungsfähig oder auch politisch erst überhaupt denkfähig wird, also in der Lage wird, einen irgendwie zukunftsgerichteten Weltentwurf zu leisten.
Matthias betont irgendwie eine Gemeinsamkeit, die keine Gleichheit erfordert und spricht von einer Gemeinsamkeit, die auch auf die Zukunft gerichtet ist. Und das Gegenteil kann der Fall sein, wenn Verletzlichkeit und Angst in autoritäre Sehnsüchte kippen.
Gerade dort, wo so viel von sozusagen Achtsamkeit gesprochen wird, wird schnell auch mit aller Härte gegen die vorgegangen, die eben widersprechen, die nicht das sagen, was man hören will. Die Position der Verletztheit sozusagen oder auch des Gefühls, was damit gesprochen wird, wird eigentlich so zu einer Machtressource im linken Diskurs. Also ich erinnere mich gut an ganze große linke Großveranstaltungen, die abgebrochen worden sind im Namen von Sensibilität, weil sich Menschen darin nicht wohlfühlten und eben aus dieser Position heraus eigentlich diese politische Organisation angegriffen haben. Und ich würde dem gegenüberstellen, dass eine echte Verletzlichkeit bedeutet, mit Adorno gesprochen, sich schwach zeigen zu dürfen, ohne Stärke zu provozieren. Das heißt auch, sich aneinander zuzuhören, ohne auseinanderzugehen. Und das ist jetzt mehr als Fehlertoleranz, aber die wäre schon mal eigentlich ein guter Anfang. Aber es bedeutet eigentlich viel mehr. Und ich glaube, wirklich das Problem ist, was diese Angst und diese Verletzlichkeit heute falsch verstanden eigentlich bedeutet, ist im Grunde genommen so ein Wunsch nach Harmonie. Und eigentlich nach Orten, wo mir niemand widerspricht, wo alle gleich sind und alle sich Recht geben. Und das sind aber, finde ich, muss man ganz offensiv sagen, keine linken Orte, sondern eben Orte von Homogenität. Von denen übrigens auch die Rechten träumen. Alle sind gleich, niemand widerspricht, alle sind sicher vor den Zumutungen der anderen. Aber ich glaube eben, linke Politik bedeutet immer die Zumutung der anderen. Ich glaube, wir müssen weniger autoritär sein, weil in dem Autoritären liegt dann die Angst und die Wut und das sind die beiden vorherrschenden Gefühle. Und wir müssen zu anderen Gefühlen wiederkommen, der Neugier, der Empathie, der Aggression, und eben auch ein Gefühl der Sicherheit, weil das ist ja uns sehr, sehr stark abhanden. Und deswegen hat das Beispiel auch genannt, also dieses Verlust des öffentlichen Raums, den Verlust von Community, dass man aufgehoben ist, wie es ja früher mal sehr stark war, dass man eben wirklich auch Angst hat vor Abstieg, vor nicht nur sozialer, auch ökonomischer Armut, Einsamkeit und so weiter. Und diese Angst, das ist das, was uns lähmt und ein Gefühl der Sicherheit und ein Vertrauen ineinander, dass man sich auch schon gegenseitig aushält, auch wenn man sich nicht einig ist, dass gerade genau die Unterschiedlichkeit, die Differenz zu meinem Gegenüber mir die Möglichkeit gibt, mich selber sozusagen weiterzuentwickeln. Aber das müssen wir heute stärker sprechen.
Während Angst und Wut derartige Probleme darstellen können, könnten bestimmte Ängste vielleicht auch als Chance begriffen werden.
Das ist eben die Angst vor dem Unbekannten, auch in uns selbst, die Angst nicht genau zu wissen, wer wir sind, was ja eigentlich die echte Chance wäre für eine Veränderung der Gesellschaft. Deswegen ist auch das Angebot der Identitätspolitik heute so mächtig. Es geht um eigentlich nichts anderes mehr, als um sich zu positionieren, genau zu bestimmen, wer man ist. Aber alle linken Bewegungen in der Geschichte haben von Transformationen gelebt. Das heißt, den Wunsch nicht nur von Veränderung der Welt, sondern eben auch von uns selbst darin. Und das setzt aber Neugierde, auch das ist eine Emotion, Aggression und auch eine Bereitschaft zum Risiko voraus. Also nicht als Härte, sondern im Gegenteil in aller Verletzlichkeit.
Ich merke, dass diese Reise Wendungen nimmt und finde es schwierig, mich darin zu orientieren. Und merke, dass vieles weitere zu sagen wäre und in den Gesprächen auch vieles weitere zur Sprache gekommen ist. Im Gespräch hat Massimo Perinelli gesagt, dass Wut und Angst vorherrschende Probleme sind. Die können ein Zusammenkommen verhindern. Gegen vereinzelte Gefühle und gegen Abgrenzung könnte man Solidarität setzen. Solidarität könnte gefasst werden als eine Suche nach Gemeinsamkeit in Verschiedenheit. Und Solidarität geht auf gefühlvoller Ebene einher mit auch einer Empathiefähigkeit. Und eine Empathiefähigkeit, mit der man sich in polarisierenden Situationen auch nicht vor dem Leid einer Seite vielleicht verschließen muss. Das ist ein affektives Vermögen, das ich mitnehmen möchte auf dieser Suche. Auf dieser Suche danach, wie Gefühl in emanzipativer Organisierung eingebunden werden kann. Was noch wären jetzt Affekte, die vielleicht solidarische Beziehungen stiften könnten?
Für solidarische Beziehungsweise braucht es zum Beispiel eine Neugierde. Das war ja die Situation 2015. Menschen öffnen ihre Tür für Leute, die das auch brauchen und auch einfordern ganz stark. Und sie gehen auch aus ihrem Raum raus. Sie schaffen einen dritten Raum, in dem sozusagen eine Begegnung stattfinden kann und eine Veränderung. Das ist ein total starkes Moment gewesen. Das hat was mit Verführung zu tun, Verführung zum Mut, für eine Vision auch einer gerechten Gesellschaft, die ja zum Beispiel die Geflüchteten 2015 sehr stark eingefordert haben. Sie sind geflohen vor autoritären Regimen und haben hier im Grunde genommen auch erinnert an sozusagen das Versprechen der Solidarität, das Versprechen der Demokratie. Und Leute haben sich dann wieder getraut, diesen Schritt auch zu gehen und was Gemeinsames eben herzustellen und ihre Angst eben zu überwinden und dann tatsächlich sich zu freuen auf etwas, was sie vorher nicht kennen. Also zu freuen auf das Unbekannte und da keine Angst davor zu haben, vor dem Unbekannten. Und die Angst wird uns ja die ganze Zeit ein vor dem Unbekannten oder dem Fremdgemachten, das wird uns ja jetzt gerade diese Tage von morgens bis abends eingebläut. Die Gefahr, die Angst, die Gewalt, die Überfremdung und so weiter, dass alles weg muss und damit hier Ruhe und Sicherheit herrscht. Und wir haben aber gesehen in diesem historischen Beispiel 2015-16, dass genau die Begegnung, das Öffnen, das Reinholen und in Kontakt treten eigentlich Sicherheit geschaffen haben und auch auch die Lebensqualität erhöht hat von allen Beteiligten. Also weil man so voneinander gelernt hat, daran gewachsen ist, eben seine sozialen Beziehungen erweitert und eben auch verändert hat. Und diese Neugierde darauf und die Lust darauf, müssen wir sprechen und wir können sie finden, wir müssen sie nicht erfinden, sondern wir können sie finden in der Geschichte, in den historischen Kämpfen auch, wo es eben gelungen ist, genau das zu mobilisieren. Wir müssen uns die Momente angucken, wo Bewegungen stark waren, wo sie sich eben nicht zurückgezogen haben auf die Frage, wer bin ich, sondern rausgegangen sind, auch ins Risiko zu der Frage hin, was wollen wir sein und was wollen wir nicht mehr sein.
Auch Matthias habe ich gefragt, welche Affekte uns dabei begleiten können, gemeinsam Neues zu entwerfen. Es mag unmöglich sein, das theoretisch vorherzusagen, aber auch er macht etwas auf, was Solidarität stiften kann.
Was gibt's denn für Affekte, die dafür sorgen, dass wir uns mit anderen verbinden, dass wir in Austausch treten, dass wir in Dialog oder Streit oder so treten, dass wir uns vielleicht gemeinsam darüber Gedanken machen, was sind unsere Interessen, was sind unsere Wünsche? Und dann würde ich sagen, sind das natürlich oft Affekte, beispielsweise der Freude, der Zuneigung, der Vorstellung, dass der andere einem irgendwie ähnlich ist, dass man was gemeinsam hat, ohne identisch zu sein, und Affekte, die Verbindungen zwischen Menschen herstellen. Und was gegenteilige Affekte wären, irgendwie Affekte des Hasses, der Abneigung. Und dementsprechend können wir uns angucken, ja, wie funktionieren denn vielleicht linke Affektivitäten? Wie funktionieren denn beispielsweise Solidaritätsbindungen mit Mitstreiterinnen, mit Genossinnen darüber, dass man vielleicht sich jetzt ähnlich erkennt in den anderen oder darüber, dass man irgendwie eine geteilte Liebe, eine geteilte Zuneigung, einen geteilten Wunsch nach einer bestimmten politischen Situation hat, also indem man irgendwie einen geteilten Wunsch beispielsweise nach einem Überkommen des Grenzregimes hat.
In so einem gemeinsamen Wunsch können wir uns also vielleicht organisieren und zusammenfinden, unter Einschluss von Gefühlen nämlich und unter Anerkennung einer wirklichen Verletzlichkeit, mit Lust auf Neues und mit Mut zu Unbekanntem, für das es sich lohnt, mobil zu machen.
Natürlich jetzt gerade eine politische Mobilisierung, die gesellschaftlich sehr schwach ist oder sehr zurückgeschlagen, aber es gibt darin immer einen geteilten Wunsch, eine geteilte Vorstellung und darüber auch eine Bindung zu anderen, die dieses Ziel mit einem verfolgen.